Was denkt ihr eigentlich, wer immer den Knopf für die Aufnahme drückt?
Sebastian, weil er immer auch direkt anfängt zu reden, obwohl er noch an seinem Mikrofon rummacht und ich hier auch meine Kopfhörer noch gar nicht richtig aufgesetzt habe.
Da dann sieht man, ich bin eher so der Unüberlegte und einfach mal loslegen und du eher die Geplante.
Hast du nicht geplant, dass du so einsteigst?
Nee, ich mache das auch deswegen so gerne, weil dann noch so ein bisschen dieses, hey, wir setzen uns jetzt hin und also ja. So unsere normale Dynamik, die wir davor haben, die kommt dann immer noch ein bisschen mit rein und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ich würde sagen, wir sind ein bisschen gestresst, unsere Dynamik gerade, oder?
Ja, schon ein bisschen, aber ich weiß auch gar nicht, warum.
Weil irgendwie ist es halt immer so, wir wollten, glaube ich, vor 1,5, 2 Stunden anfangen aufzunehmen und dann braucht doch alles ganz, ganz lange und jetzt sitzen wir uns gegenüber und sind beide so ein bisschen
passiv-aggressiv,
ja,
oder?
Geht's los?
Ganz leicht. Ja, so ist es manchmal.
Ja, ich bin sowieso total in Gedanken bei einem ganz bestimmten Thema.
Ich auch. Ich habe richtig Schiss vor den späteren Themen, die noch aufkommen.
Ja?
Ja, da könnte auch was gefasst sein. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist ziemlich viel gerade in eine Richtung.
Mhm.
Vor ein paar Wochen vor ein paar Tagen kamen hier riesige Lieferungen an. Mhm. Jetzt sind riesige Lieferungen heute Morgen abgeholt worden.
Mhm.
Aber von was eigentlich?
Ja, von meinem Buch. Wenn der Podcast rauskommt, also die Folge, dann ist auch der Release schon vorbei. Sowohl der Release als auch die Party.
Ja.
Und die Party wird jetzt diesen Samstag sein. Und ich bin eigentlich nur am Vorbereiten, in Gedanken beim Buch, in Gedanken bei den Menschen, die das Buch jetzt endlich lesen können,
ja.
In Gedanken bei der Party, die ich organisiere. Ich denke die ganze Zeit, ich habe irgendwas vergessen und bin am Listen.
Die Checkliste vorhin nochmal durchgegangen.
Mhm.
Haben wir Getränke, haben wir Essen,
haben wir Gäste eingeladen?
Haben wir, keine Ahnung, wer sind alle wichtigen Personen, die mitgearbeitet haben dabei. Manche können nicht kommen, ne? Zum Beispiel deine Betreuerin, Lektorin ist ja nicht, aber.
Doch, ist eine meiner Lektorinnen.
Ja.
Oder ja, Projektbetreuung. Ja, Alina kann leider nicht kommen und allgemein ein paar Leute, weil es ist auch so voll Urlaubszeit. Aber ich freue mich sehr auf die Party und nächste Woche können wir dann erzählen, wie erfolgreich sie war und also im Sinne von, wie viel Spaß sie gemacht hat.
Ja, wie feiert man so ein Buchrelease? Erzähl mal.
Ja, wir sind in Stuttgart. Also mir war irgendwie wichtig, dass es nicht...
Hä, wohnt ihr in Stuttgart?
Ja, die Frage kriegen wir richtig oft. Gerade von so Leuten auf TikTok, die denken, glaube ich, alle TikTokerInnen wohnen in Berlin, Hamburg und Köln. Und ja, es stimmt.
Ja, hier wohnt keine Sau.
Hier wohnen sehr, sehr wenige CreatorInnen und deswegen mache ich auch keine riesige CreatorInnen-Feier, sondern es ist vor allem Friends, Family, Leute, die an dem Projekt mitgearbeitet haben und so ein paar sozusagen Freunde oder Freundinnen aus der Branche. Und damit ich einfach mit Menschen umgeben bin, die so meinen Erfolg irgendwie mit mir feiern, wie so ein Geburtstag, bloß halt ein
Ich finde es, glaube ich, auch am Geburtstag hast du das gerade erfunden.
Ja.
Ich finde es gar nicht so schlecht.
Nee.
Ich finde es eigentlich ganz cool.
Ja,
so,
Geburtstag.
Vielleicht nennen wir die Folge so. Ich muss mir das direkt mal notieren. Geburtstag.
Ja, find wahrscheinlich
ich cool.
Nicht. Aber
ja, es geht ja oft um was anderes. Aber Geburtstag finde ich toll. Ey, und ich will noch sagen, also alle, die zuhören, nicht traurig sein, weil ihr könnt auch eure Buchparty haben. Johanna hat schon die Planung im Oktober. So eine kleine Tour zu machen.
Ja, mal
das
gucken.
Das ist noch gar nichts raus,
oder? Noch gar nichts Offizielles.
Wo gehst du so hin?
Also bisher ist offiziell Hamburg und Wien.
Ja.
Und der Rest wird gerade noch geplant, aber ich glaube, wir haben vor 2 Folgen oder so schon mal kurz drüber geredet, dass ich das vorhab. Also, weil viele mir auch geschrieben haben, dass sie nichts von der Signieraktion mitbekommen haben und deswegen jetzt einfach in Anführungsstrichen nur ein Buch haben ohne Signierung. Ich denke mir immer noch so, who the fuck am I to signier irgendwelche
Buch,
Bücher?
Ja. So. Und warum darf ich nicht mit?
Ja, das ist die größte Frage.
Aber
du hast auch Teile im Buch, du hast deine Zitate und deine Kommentare.
Nein, da steht ja Johanna Sophie zu Recht drauf und
ja.
Ist auch echt süß. Also das ist so was richtig Inniges zwischen deiner Community, die dich ja, mit denen du teilweise regelmäßig chattest, irgendwie irgendwelche Sachen mit denen schreibst. Und dann, klar, hätten die gerne mal was Handschriftliches von
ja,
dir.
Ja, das ist ja süß.
Und auch was Computergeschriebenes. Also
ja,
beides.
Ja, beides. Und wenn ihr aber das nicht habt und das irgendwie verpasst habt, dann vielleicht ist ja die Möglichkeit, dass ich irgendwo bei euch in der Nähe zu einer Lesung kommen und dann könnt ihr es da unterschreiben lassen, wenn ihr das unbedingt wollt. Wenn ihr unbedingt
und wenn ihr richtig Glück habt, dann bin ich auch
ja, dann ist euer Glück. Dann sind die Herzaugen groß. Dann ist das natürlich, eigentlich kommen alle dann nur wegen dir.
Ja.
Ja, also ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Die ersten Leute haben schon ihre Exemplare, obwohl erst übermorgen der Release ist.
Das ist echt tolles Feedback auch bisher, das, was du mir erzählst. Freut mich riesig, weil es war so Johannas allergrößtes Anliegen. Also du hast das Buch ja nicht geschrieben, um irgendwie 100.000 Kopien zu verkaufen und dann 100.000 Euro zu machen oder so. Nee. Sondern dir geht es ja darum, dass Leute dann was damit anfangen können.
Ja.
Und jetzt kommen so die ersten Feedbacks und es geht in die Richtung, gell?
Ja, voll. Also ich habe gestern auch ein bisschen geweint, weil ich es so schön finde, wie es jetzt schon Menschen geholfen hat und wie Menschen das irgendwie innerhalb von einem halben Tag irgendwie durchlesen und so und sagen,
das ist krass, wie schnell manche Menschen das lesen.
Richtig krass. Also ist jetzt auch nicht der größte Wälzer.
Ja, aber manche haben auch schon gesagt, das ist auch ein Buch, das man so auch mehrmals lesen kann.
Ja,
und so.
Dass also, Sachen das ist ja markieren toll. Und so und ach.
Und Freundinnen da oder Freunden davon erzählen. Also es freut mich mega, dass es so cool ist. Und da ist bestimmt auch die ein oder der andere Zuhörerin dabei, die jetzt das Buch vielleicht schon in der Hand halten und sich denken, was für ein Quatsch oder auch wie cool. Also.
Warum was für ein Quatsch?
Kann ja sein.
Nee, also.
Glaub's nicht?
Bist du nicht mein Number One Fan?
Doch, aber ich wollte jetzt niemandem Druck machen. Ich wollte jetzt niemandem Druck machen.
Okay. Dass sie niemandem Druck machen?
Nein, ich will halt, dass das, dass sie sich frei an dieses Buch rangehen.
Natürlich, aber so hört sich ein bisschen
negativ. Ich glaub's auch nicht. Aber ich wollte jetzt hier nicht so, es wird ja sowieso toll. So, man muss ja immer erstmal tief stapeln und auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
Und der Boden der Tatsachen ist, dass es entweder gut oder schlecht werden kann, aber nicht das ein oder andere
also,
eher.
Das ist nicht meine Meinung. Ich finde es richtig mega.
Das war eine meiner größten Ängste übrigens, dass Menschen so richtig das runterreden, das Buch, weil ich natürlich auch, das ist das erste Mal, dass ich sowas mache.
Du weißt es ja auch nicht, ne?
Ja, natürlich nicht.
Du schreibst da jeden Monat.
Ja, aber also ich habe natürlich von dem Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, nur oder vieles Gutes gehört und viel natürlich auch noch ausgearbeitet, was nicht so gut war natürlich, weil man ja auch mit mehreren Menschen zusammenarbeitet. Also ich habe das Buch selber geschrieben, aber ein Lektorat hat ja jede Autorin und deswegen, aber trotzdem hat man natürlich Angst und bisher sind es eigentlich nur positive Rückmeldungen und deswegen habe ich gestern auch auf der Baustelle ein bisschen geweint und getränt, weil wir waren das Wochenende richtig, richtig fleißig im Haus.
Ja, und dann gab es zwischen Wände verputzen und streichen, gab es dann ein kurzes Insta-Checken, wie so die Rückmeldungen sind. Aber ja, nur ein kleiner Moment zwischen ganz viel Arbeit, weil wir haben das Wochenende richtig rangeklotzt, mussten auch. Mhm. Zwischenzeitlich kam Johannas Onkel vorbei und da haben wir mittlerweile so ein Ding, wir schicken denen immer ein Bild, sagen, hier sind fleißige Arbeiter und die sind durstig. Und dann kommt er immer und dann trinken wir was mit dem. Und dann haben wir, der hat auch eine Renovierung gemacht und dann sind wir mit dem so durch und dann, ja, Januar wollen wir ja fertig sein, also Anfang Januar wollen wir einziehen eigentlich. Er so, es wird schon happig.
Ja, er hat erstmal gar nichts gesagt, sondern nur kritisch geguckt und hat so ein bisschen überlegt und dann so, okay, ja, da mal gucken.
Ja.
Weil unser Progress, also ist schon klein.
Das ist deine These, ne? Dass er sich denkt, also weil ich habe immer das vor Augen, was noch passieren muss. Mhm. Und das ist zwar nicht wenig, aber irgendwie finde ich, dass es relativ machbar erscheint. Aber dann hast du recht und das ist das, was er halt sieht auch. Was haben wir bisher geschafft?
Mhm.
Und
in den letzten halt.
Ja, wir haben im Februar, März angefangen.
Wie viel? Februar?
Von März bis jetzt sind es fünfeinhalb Monate.
Fünf, sechs Monate und wir haben echt wenig dafür geschafft, weil wir einfach wenig Zeit dort verbringen.
Ja,
muss
und
man schon
natürlich
sagen.
Auch super anxious sind, also macht man Sachen richtig. Deswegen, ich glaube, Julia hieß die Person, die uns geschrieben hat, bin mir aber
nicht
sicher. Dann ist es gut, dass ich den Namen nicht sicher weiß. Auf jeden Fall hat uns jemand geschrieben, dass sie, also die hat uns ihre Hilfe angeboten und der Vater hat irgendwie eine Baufirma und so. Vielleicht, also wir haben es nicht vergessen, vielleicht kommen wir darauf zurück. Ist auf jeden Fall ein super süßes Angebot.
Ja, das ist halt echt so eins der größten Probleme, dass man so ein bisschen Angst hat, weiterzumachen. Außerdem ist es auch super anstrengend, also auch körperlich. Ich sitze hier mit dem größten Muskelkater, sodass mir heute teilweise schon schlecht war, weil wir wirklich 2 Tage lang durchgehend irgendwelche Roller, also Farbrollen benutzt haben, egal ob für Putz oder für Farbe. Wir haben endlich das Schlafzimmer verputzt und auch gestrichen am nächsten Tag dann. Und es ist natürlich ein riesen Progress jetzt und ein riesiges Vorher-Nachher. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, könnt ihr das schon auf Insta sehen. Von diesen Rehgipswänden, die so braun sind und fleckig, zu jetzt weißen Wänden. Ich denke, wir müssen noch 1-2 Mal nochmal drüber streichen, damit es wirklich, wirklich dicht ist. Und es ist halt auch nicht perfekt, weil wir einfach das nicht professionell können. Mhm. Aber es ist halt ein riesengroßer Fortschritt.
Wir haben eine Sache vergessen. Es ist jetzt viel zu spät, aber
oh mein Gott,
lass uns lieb zueinander
dieses
sein.
Dieses Mal habe ich es auch vergessen. Das oh Mann, krass. Ich hasse das.
Aber sonst hätten wir es, jetzt ist es gut, dass wir es jetzt noch machen. Dann kommt das Intro einfach jetzt.
Ja, also, lass uns lieb zueinander sein.
Lass uns lieb zueinander sein.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides mal du.
Aber wenn ich jetzt du?
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Ich hasse das, wenn ich solche Sachen vergesse oder, also für mich ist das voll schwierig, weil ich habe manchmal so Anxiety wegen sowas und Zwangsgedanken, dass das ein schlechtes Omen ist oder so. Und dass das jetzt bedeutet, entweder in die Richtung, ja, was weiß ich, wir haben, ja, keine Ahnung. Ich finde es, also ich finde das wirklich, ich mag sowas gar nicht.
Alles wird gut.
Ja, ich muss mich davon lösen, von solchen Gedanken. Oder ich will mich davon lösen. Und das, ich weiß auch eigentlich, dass es nichts bedeutet. Aber für mich bedeutet sowas immer irgendwie mehr als für andere, glaube ich.
Ja, ich weiß. Aber im Prinzip ist es Aberglaube. Und, und in, also da ist es voll interessant, wo man jetzt den Aberglaube reinsteckt und wo nicht. Mhm. Also, das hast du ja bei mir auch schon mal gesagt, so mit dem Fußball. Wenn, dass ich meinen Schal ewig nicht gewaschen habe, weil ich dachte, dass das mit immer dem Sieg, Siegen zusammenhängt. Nee, es hängt auch damit zusammen. Das ist der Bereich, wo ich aber, glaube ich, bin. Aber da warst du so vehement und dann hast du so andere Themen wie jetzt das. Und man ist da aber so absolut nicht reasonable. Mhm. Also man ist nicht entweder abergläubisch oder nicht, sondern man pickt sich so seine kleinen Sachen aus. Merkt man es. Also weil sonst, also es passieren jeden Tag so tausende Kleinigkeiten. Und man kann allen Wert geben, aber im Endeffekt wird es jetzt nicht den größten Effekt haben.
Nee, voll. Deswegen kann ich mittlerweile mit sowas auch gut umgehen.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist auch ein schmaler Grat zwischen Aberglaube und Angst und Aberglaube und Zwangsgedanken ist. Weil auch so, ich glaube, viele LeistungssportlerInnen haben auch Zwang durch, der angefangen hat mit Aberglaube, irgendwie so, ja, ich muss jedes Mal irgendwie den Spind XY haben. Mhm. Ich muss jedes Mal das davor essen, das danach sagen, das vor dem Tor, das nach dem Tor machen, das, wenn ich auf dem Platz laufe. Und das kann schnell in so einen Zwang reinkommen, glaube ich.
Zum Beispiel bei Cam von Modern Family, der geht doch jedes Mal irgendwie in das gleiche Diner vor dem Spiel.
Ah, stimmt.
Und isst noch irgendwas.
Ja, solange es einen nicht selber belastet und solange es nicht irgendwie voll Druck auslöst, dann ist es ja auch in Ordnung. Oder wenn man es dann nicht macht, dass es dann so super eine Panikattacke auslöst oder so. Aber eigentlich hat auch dieses, auch bei dir, das mit dem Schal und auch der Aberglaube bei LeistungssportlerInnen oder so, was mit Kontrollverlust halt zu tun.
Ja,
du wirst dir ein Stück Kontrolle zurückholen, weil du ja kannst ja nicht kontrollieren, ob der VfB jetzt heute gewinnt oder nicht. Deswegen versuchst du dir ein ganz kleines Stück Kontrolle zurückzuholen mit diesem, ja, ich wasche meinen Schal nicht, dann gewinnen sie oder ich trage den immer so oder mein Trikot muss ich auf jeden Fall dabei haben, weil das ist das Siegertrikot und so.
Das Spannende ist ja, dass man dann trotz dessen, dass man widerlegt wird, also der VfB hat schon mal verloren, obwohl ich den Schal nicht gewaschen habe. Und trotzdem, beim nächsten Mal ist man wieder an dem Punkt. Also man lässt es nicht unbedingt zurück. Und eine interessante Sache daran, gerade weil du den Profisport angesprochen hast, bei Tennisspielern ist es bewiesen, dass die durch ihre Bewegungsabläufe, also ganz besonders ist der Rafael Nadal, der zupft sich, ich weiß gerade gar nicht, der hat eine Verletzung, deswegen spielt er nicht mehr so viel, der ist auch mittlerweile sehr alt. Aber
sehr alt für einen Profisportler, oder?
Für einen Profisportler, also so über 35. Mhm. Und er zupft immer vor jedem Ausschlag an seinem Hemd rum. Und zwar wirklich den genau gleichen Bewegungsablauf für so 15, 20 Sekunden. Und das machen ganz viele, auch mit diesen Balltippen und so. Und das dient dazu, dass du in so einen, also dass du nicht nachdenkst über deine Bewegungen, sondern dass du in so einen automatisierten Bewegungsablauf kommst, weil die haben schon hunderte, tausende Aufschläge. Also die machen es immer vom Aufschlag gemacht. Und durch diesen Ablauf können die, ohne nachzudenken, dann die gleiche Bewegung durchführen und haben so eine viel größere Erfolgschance und viel weniger Risiko, so ja, sich in Gedanken zu verlieren oder davon beeinflussen zu lassen, dass er jetzt ein Riesenpublikum ist oder so.
Ja, das hat man bei Olympia auch krass gesehen, finde ich.
Dass Leute so
dass Ticks Leute irgendwelche haben. Halt vor jedem...
Die Sprinter.
Die Sprinter.
Die sind so witzig.
Ja. Oder aber auch die Hochspringer, die haben immer so bestimmte Sachen vorher gemacht. Die eine hat sich irgendwie immer so an die Nase gefasst oder so. Immer, beim ersten Mal fällt es einem nicht auf und dann beim dritten Mal denkt man so, das sieht genau gleich aus. Ist das der gleiche Anlauf oder macht sie das immer wieder? Und das finde ich voll interessant. Aber haben wir jetzt eigentlich komplett bei der Renovierung einen Cut gemacht oder ich glaube, wir haben das nicht richtig beendet.
Ja, also es ist jetzt so, dass wir Fortschritte machen, aber noch viel zu tun ist und wir aber jetzt so wieder so einen Drive haben, weil jetzt gerade Dinge passiert sind, wie Johanna gesagt hat, die Wand war braun von der Regipsplatte und jetzt ist da halt eine Struktur drauf und Farbe drauf und es sieht schon viel, viel besser aus und jetzt ist so ein Drive wieder drin. Und Johanna macht jetzt seit, also gestern sind wir aus dem Haus zurückgekommen und gestern hat es schon angefangen und heute auch zum Kanal gefunden von so einem Interior Designer und ist mega, aber ich finde schon witzig, wie viel du darüber schaust.
Weil ich will unbedingt, dass wir das Haus und den Kern des Hauses irgendwie erhalten bleiben. Das ist so mit Century Style gebaut und ganz viel Holz und ganz viel natürliche Materialien verbaut und am Anfang hatten wir so den Gedanken, alles so krass zu modernisieren und jetzt
dann mit hatte der Zeit, Johanna schon ohne irgendwelche Inputs, hat sie so gemeint, hey, ich glaube, das passt nicht, wenn so ein Mid-Century-Haus so auf neu gemacht wird und das stimmt voll und das wird jetzt im Nachhinein auch gerade von dem zum Beispiel bestätigt und noch dazu ist dieses Mid-Century-Style einfach auch cool. Also,
ja, das gefällt uns
wenn
man's auch
sehr. Durchzieht, dann wird sehr cool.
Und da ist ja auch so ein bisschen das, was meine Angst ist, wenn man es durchzieht, kann halt schwierig werden, wenn man keine Ahnung von Design hat und Interior Design. Und ich bin auf Pinterest ganz viel natürlich unterwegs, aber ich finde es halt so super schwierig, so einen Stil durchzuziehen und auch gut zu machen und dass es nicht irgendwie sich nicht durchzieht und nicht, also es muss natürlich bestimmt auch nicht alles perfekt sein, aber irgendwie habe ich voll den Drive gerade, mich da reinzufuchsen, sodass es so richtig cool wird. Ist
auch mega cool, also ich merke auch schon, wie es richtig viel bringt. Zum Beispiel waren wir am Samstag in so einem Küchending, also wo man sich halt Küchen angucken kann und wollten einfach ein bisschen Inspiration suchen, was wollen wir für eine Küche. Und dann war halt eine, die irgendwie übers Eck geht und dann so eine Theke in den Raum, also so ein U-mäßig, eine U-Küche. Und dann hast du dir im Nachhinein ein Video angeguckt, dass das halt eigentlich richtiger Quatsch ist, weil man sich ganz viel Raum dadurch nimmt, dass man was in der Ecke macht. Das macht ja auch einfach nur Sinn. Wie viel von der Ecke ist zugänglich?
Von der Küchenecke
übelst
so.
Wenig.
Da bleibt immer so ein Dreieck übrig, ganz hinten, das man nie benutzt. Und auch der Storage Space darunter ist immer total unübersichtlich. Und es wirkt auch viel mehr vollgestellt, als wenn man zum Beispiel zwei I's macht. Man hat nicht so viel Platz dann, es wirkt irgendwie zugestellt. Und solche Sachen, das ist jetzt wirklich sehr functional, aber da gibt's auch er hat auch so einfach wirklich gute Tipps, die man so beim Renovieren oder auch beim Designen halt beachten sollte. Und da ist zum Beispiel eins eben auch, das bestätigt hat, was ich eben wollte. Ich glaube, das war Kontext. Also in welchem Kontext ist dieses Haus? Wie sieht das Haus aus? Wo steht das? Und sowas. Und wann wurde das gebaut? Und das halt auch alles mit reinzunehmen. Weil dieses mit Century House irgendwie einzurichten wie ein Altbau, wäre so,
oder
würde
wie
einfach
Finca
gar nicht
in
passen.
Italien.
Genau, und so wäre es irgendwie, wenn man ein Schwedenhaus halt blau färbt, das sage ich immer so. Es muss halt, es ist
das
rot.
Das war dein Spruch von davor und der passt sehr, sehr gut. Ja.
Genau, und da arbeiten wir gerade dran.
Ja, und diese Interior Design Videos haben dich auch dazu gebracht, dass du sehr gerne auch mit jemandem da irgendwie mal drüber dich austauschen wollen würdest und so. Und das fände ich auch mega. Also wenn es irgendjemand gibt, der hier Interior Design macht, in Johannas DMs sliden, vielleicht kann man ja mal Sachen zusammen besprechen. Das fände ich nice.
Das wäre natürlich sehr cool.
Nein, stopp!
Jetzt rede ich!
Nein, ich!
Der Streit der Woche.
Oh je. Jetzt kommt das Thema, das ich am Anfang meinte, das mir Sorge bereitet.
Ja, ich musste dich ein bisschen dazu überreden, dass wir darüber reden, oder?
Ja, da waren große Barrieren da, weil es, das ist so ein Thema, das ich gerne einfach laufen lasse. Also einfach laufen lasse, mir auch so meine eigene Wertung nur darüber gebe, weil das halt am einfachsten ist. Also weil ich dann
nur mit deinem eigenen
Nur mir selber rechnen. Ja, genau. Und das ist halt am Ende vielleicht auch einfach Larifari, keine Ahnung. Mhm. Aber dann bist du immer mal wieder so, hey, guck da mal genauer hin. Und dann habe ich da oft keinen Bock drauf. Und so war das heute auch. Aber es macht schon Sinn, weil es einfach ein gesundheitlich relevantes Thema ist. Weil wie ja viele wissen, habe ich ja so eine leichte Schwäche für Glimmstängel.
Glimmstängel, oh mein Gott, niemand hat jemals das so genannt.
Ich finde es gar nicht so dumm. Ich finde es gar nicht so uncool. Und ja, also kurz zum Background. Ich habe so eine On-Off-Beziehung zum Rauchen. Eher eine On-Beziehung als eine Off-Beziehung. Und auch großen Genuss darin. Und aber auch immer wieder so die Momente, wo ich so, oder Tage, Wochen, wo ich so bin, oh, eigentlich ist es ja, merke ich schon irgendwie, dass mein Körper da eigentlich gar nicht so Bock drauf hat, dass mich einschränkt, dass ich auch psychisch teilweise darunter leide. Und deshalb habe ich immer mal wieder so Momente, in denen ich erfolgreich oder weniger erfolgreich das Ganze eindämme, bis hin zu, ich habe Phasen, wo ich gar nicht rauche. Und warum wir jetzt heute drüber sprechen, ist, weil das ein Thema ist, was, glaube ich, in einer Beziehung auch irgendeine Relevanz hat, weil man einerseits ja die Gesundheit, also du meine Gesundheit siehst, und andererseits auch irgendwie diese, also so eine, okay, der hat sich jetzt ein Ziel gesteckt und irgendwie, weil er süchtig nach einer Substanz ist, lässt er das Ziel jetzt weg.
Ja.
So, und dass man sich da oft als Partner, Partnerin fragt, wie gehe ich damit um?
Ja.
Was mache ich damit? Oder was, also mein Thema ist relativ easy, nämlich halt allgemein dieser Umgang. Mhm. Später vielleicht sprechen wir auch darüber, wie ich so darüber denke, über deine Einflussnahme. Aber jetzt erstmal, was ist für dich das Thema damit?
Ja, vielleicht kannst du erstmal sagen, so wie lange du, also.
Ja, also ich rauche seit ich 16 bin und jetzt bin ich 26. Also so seit 10 Jahren und wie gesagt halt so on off.
Ja, also ich habe dich ja kennengelernt als Raucher und ich muss auch sagen, also ich kriege eben viele DMs und deswegen wollte ich das auch mal besprechen und auch immer wieder, wenn man sieht, dass du rauchst in irgendwelchen Videos oder in Stories, dann kriege ich halt immer Fragen, hey, wie gehst du damit um, weil mein Partner, meine Partnerin raucht auch und ich kann es gar nicht ab oder ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und tatsächlich hat mich das am Anfang die ersten Jahre überhaupt nicht gestört. Ich komme auch aus einem Haushalt, in dem sehr viel geraucht wurde, tatsächlich auch im Haus.
Und das war das Coolste früher eigentlich für mich.
Ja, naja, eigentlich ist es uncool, im Haus zu rauchen. Nee, es ist super uncool, wegen Passivrauchen.
Aber man muss sich da reinversetzen. Also alle, die rauchen, die werden jetzt mit mir fühlen, wie ich aus einem Haushalt, der. Also meine Eltern wollten überhaupt nicht, dass ich rauche. Die haben es ja auch verboten, zu Hause zu rauchen und waren sehr, sehr enttäuscht. Und dann bin ich zu Johanna und bei denen hat man halt auf dem Sofa irgendwie einen Filmabend gemacht und dann durfte man da rauchen. Das ist natürlich, also...
Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen.
Nee, und ich würde es jetzt auch nicht mehr machen, weil doch, da einfach
Mutter
so Sachen...
Machen wir das immer noch.
Ja, ja, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen, weil da Minderjährige dabei waren. Also... Halt einfach deine kleine Schwester, die da irgendwie passiv geraucht hat. Und da war ich irgendwie noch nicht in der Lage,
die raucht jetzt auch aktiv.
Ja, aber allein, also dieses Ding an sich ist schon mal mega scheiße. Ja. Und ich glaube, dafür kann man mittlerweile auch angezeigt werden.
Oh, tatsächlich.
Ja, also im Auto weiß ich's, dass du im Auto nicht rauchen darfst, wenn Minderjährige dabei sind. Aha, und krass. Ich glaube überhaupt.
Ja, also letztens hat eine Freundin von uns gesagt, dass ich safe auch ähnliche Lungenverhältnisse habe wie du, weil bei mir halt schon seit ich klein bin, halt zu Hause geraucht wurde und ich sozusagen ja dann die ganze Zeit, wo ich zu Hause gelebt habe, passiv geraucht habe und das ist länger, als du überhaupt rauchst.
Also ich glaube schon, ja, aber das, du baust es ja wieder ab.
Ja, das stimmt. Ja, trotzdem, ich rauche trotzdem noch oft passiv, weil fast meine ganzen FreundInnen und meine ganze Familie raucht.
Größtenteils draußen zum Glück, aber ja, es ist trotzdem, jetzt draußen. Ja. Das ist trotzdem, also zum Beispiel bei uns wird nicht drin geraucht, natürlich nicht.
Nee.
Auch im, also in der Wohnung nicht, das ist ja eine Mietwohnung, deswegen sowieso nicht, aber auch im Haus nicht, also selbst jetzt Baustelle nicht.
Ja.
Ja, aber trotzdem, also für dich, du bist erstmal selbst irgendwie davon beeinträchtigt.
Ja, aber das wollte ich so, das wird mir erst jetzt im Nachhinein bewusst. Ich habe so ein bisschen gerade angesetzt da, dass ich dich so kennengelernt habe und dass es für mich auch kein Problem war, weil eben ich das halt gewohnt war und ich hatte nicht diese Abneigung dagegen. Selbst wollte ich, glaube ich, nie so richtig rauchen. Ich habe dann ein bisschen hin und wieder mal auf einer Party oder so, als wir zusammengekommen sind, geraucht, ein, zwei oder so.
Das und die das witzigsten ist immer noch Momente, wo Johanna zu einer Kippe gegriffen hat. Das passt gar nicht.
Das passt gar nicht zu mir und ist auch immer noch der Indikator. Das letzte Mal war das, glaube ich, in Rom 2021, dass ich so eine halbe Kippe oder so geraucht habe beim Feiern. Und das ist der Indikator, dass ich richtig wasted bin. Also wenn ich frage, ob irgendjemand mir eine Zigarette hat, dann bin ich also weg vom Fenster.
Komm, lass mich auch mal ziehen.
Ja, das ist wild. Das ist wild.
Das ist super wild.
Aber das passiert, wie gesagt, letztes Mal vor 3 Jahren passiert.
Ja.
Aber ich wusste halt oder irgendwie ist schnell rausgekommen, dass du auch nicht für immer rauchen willst. Also
genau.
Irgendwie ist schnell bei uns rausgekommen in unseren Gesprächen oder so, dass du schon vorhast, irgendwann aufzuhören und dass du das gerade zwar genießt, so, aber dass du nicht für immer rauchen willst.
Ja.
Und das war für mich dann so einfach, ja, okay, dann hat er wohl ist er selbst damit beschäftigt, er ist sich bewusst über seinen Konsum, er ist sich bewusst über seine Sucht und dann muss ich da jetzt ja nicht krass den Spiegel vorhalten. Und das hat sich so in den letzten Jahren ein bisschen geändert.
Ja, und zwar deswegen, weil ich immer mehr in die Richtung gegangen bin, dass halt jetzt langsam die Zeit kommt. Also ich war ganz lange so, ja, ich will aufhören, aber halt nicht jetzt. Und dann hat sich deshalb auch deine, glaube ich, also dein Ding dazu geändert, dein Denken darüber, weil ich halt immer mehr in die Richtung auch gegangen bin, dass das jetzt langsam kommt. Also ich habe immer gesagt, dass ich das auch aus sozialer, also irgendwie war es für mich natürlich immer ein Genuss, aber auch sowas Soziales. Und dann habe ich zu Recht, also das finde ich lustig und auch cool, dass ich das damals gesehen habe. Man braucht es ab einem gewissen Alter, hat man nicht mehr so die vielen ersten Kontakte, für die man das Rauchen bräuchte. Früher war das einfach praktisch, auf einer Party zu rauchen und während dem Rauchen dann mit jemandem quatschen zu können. Jetzt die Kontakte, die ich schließe, sind größtenteils Leute, die jemand anderes schon kennt, also Freunde von uns. Und so ergänzt sich halt mein Netzwerk oder meine Freunde und Bekannte ganz dynamisch und natürlich. Und ich brauche das Rauchen nicht mehr. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, so, ich glaube, mit 25 brauche ich es nicht mehr.
Kurzer Einwurf.
Ja.
Fang nicht an zu rauchen, um mit Leuten Kontakte zu schließen. Ich habe es auch immer ohne geschafft. Du dachtest, du hast dir das so im Kopf ausgemalt, dass das was ist. Und es ist ja schon auch was, was Menschen verbindet, muss man ja schon sagen. So, hast du nicht in mir ein Feuer, lass mal eine rauchen gehen und so. Aber da
auch
hat es noch für dich.
Natürlich mit deiner Familie, mein Bruder, mein großer Bruder, mit dem habe ich viel geraucht. Das sind alles so Kontaktpunkte. Und aber das Thema war, dass ich gesagt habe, mit 25 höre ich auf, weil zum Beispiel unter anderem, da brauche ich es nicht mehr aus sozialer Sicht. Das habe ich mir, als wir in Asien reisen waren, in so ein Büchlein geschrieben. Das Büchlein habe ich immer noch. Und dann kam mein 25. Leben, mein 25. Geburtstag. Dann habe ich da nicht aufgehört.
Darf ich mal sagen, wie was du da gesagt hast? Und zwar...
Ja, das hätte ich jetzt auch gleich gesagt, aber sag.
25. Geburtstag, 0 Uhr und Sebastian raucht. Also halt, wahrscheinlich haben wir irgendwie zusammen reingefeiert oder so.
Ja, ja, da haben wir hier gefeiert.
Ja, auf dem Balkon geraucht und dann habe ich gesagt, hey, ich dachte, du hörst mit 25 auf und hast du gesagt, hey, ja, aber weißt du, was ich realisiert habe? Ich bin ja jetzt noch ein ganzes Jahr 25.
Ja, und dann kam mein 26. und dann war auch tatsächlich, ich würde auch sagen, das ist immer noch nicht ganz weg, dass ich so meinen Konsum krass angepasst habe. Also von so halt den ganzen Tag über rauchen zu am Anfang, wie gesagt, ich bin schon wieder ein bisschen down the road, am Anfang nur mit an krassen Occasions, dann war es zu, hey, wenn ich mit anderen Rauchern bin. Und mittlerweile ist es so nicht tagsüber.
Naja, du hast heute schon geraucht und es ist.
Es war noch aber hell. Abends. Ja, es war 17.30 Uhr.
Ja,
also was, das ist diese Auslegungssache. Darum geht es ja jetzt auch, ne? Also, wo ist der Punkt, wo du halt, also, weil jetzt sagst du ja, hey, wo deine Grenze, die hast du eigentlich woanders gesteckt. Und jetzt stellst du dir in Frage und du glaubst halt, glaube ich, oft, dass es einfach nur so ein Suchtdrive ist, was es am Ende
also, auch ist. Das willst du halt verdrängen.
Denke ich auch ist.
Das Ding ist, wir streiten uns deswegen, glaube ich, nicht. Wir haben uns, glaube ich, noch nie deswegen gestritten, aber wir diskutieren manchmal oder
doch,
du wirst
ich glaube
halt
schon,
so
dass wir uns schon darüber gestritten haben. Ja, dass ich mich, also weil ich halt einfach super ein individualistischer Mensch bin und du da, glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass du da das ein oder andere Mal eine Grenze für mich überschritten hast.
Ja, weil ich finde es auch wichtig und das habe ich, glaube ich, aber auch die ersten Jahre nie irgendwie überschritten, dass es halt dein Körper ist und dass du eigentlich auch damit machen kannst, in Anführungsstrichen, was du willst. Natürlich, wir teilen uns ein Leben und wenn wir zum Beispiel Kinder haben, dann ist das wieder ein ganz anderes Thema oder wenn wir versuchen, Kinder zu kriegen, solche Sachen, weil dann ist es irgendwie was Gemeinsames, eine gemeinsame Verantwortung, die wir haben, ein gemeinsames Bild, was wir kleinen Menschen vermitteln wollen.
Ja,
aber
voll.
Jetzt gerade und vor allem die letzten Jahre war es noch so, das ist dein Körper und ich glaube auch nicht, und das wusste ich auch schon immer, dass es irgendwas bringt, wenn man jemandem sagt, hör auf.
Absolut
und das
nicht.
War ich schon immer der Überzeugung, dass das von innen kommen muss und dass der Drive halt da sein muss. Und das war es ja auch immer. Und jetzt ist es halt das letzte Jahr oder die letzten vielleicht schon 2 Jahre ungefähr so, dass du halt immer wieder aufhörst und super stolz auf dich bist und super schöne Grenzen dir setzt und das auch deiner Gesundheit gut tut und ich mir dann so denke, ja, mega. Und ich unterstütze dich sozusagen, also davor habe ich dich immer in allen Phasen unterstützt. Wenn du mal aufgehört hast, du hast auch schon mal mit 23 aufgehört oder so, mal für ein paar Wochen. Ich habe dich immer unterstützt und wenn du angefangen hast, habe ich vielleicht 1, 2 Kommentare gemacht, aber dann nichts mehr gesagt. Und auch jetzt, ich sag manchmal so, okay, rauchst du jetzt schon eine? Und so, oder frag dich halt so Sachen so, wie siehst du das gerade eigentlich mit dem Rauchen? So.
Manchmal auch mal ein stimpischer Kommentar, so, aha, jetzt wird also geraucht. Okay.
Ja, weil es einfach schwierig ist, muss ich schon sagen, dir dabei zuzusehen, dass du halt immer wieder deine eigenen Grenzen für dich überschreitest, dich immer wieder rausredest selber, aus deinen eigenen Zielen rausredest. Und irgendwie habe ich mir,
exposed, ja.
Hab ich mir halt aber, das letzte Jahr so ein bisschen angefangen oder jetzt vielleicht auch erst fast schon so extrem seit diesem Mal, weil da war es so echt, das war wochenlang und also war richtig gut, hast du das gemacht. Und ich war so stolz und du warst vor allem stolz auf dich. Und das dann zu sehen, dass du so stolz auf dich warst und dass du das so hinten, also dass du das wieder fallen lässt und immer wieder neue Excuses dafür suchst.
Ja, da kommt jetzt was rein und was du halt, also du bist, ich glaube, der größte Punkt, den ich da mache und den habe ich dir auch schon oft gesagt, ist der, dass das ein Thema ist, in dem es super schwierig ist, von außen reinzugucken. Und es ist super schwer, diese Dynamik, die in mir vorgeht, also so ein Suchtdruck zum Beispiel, das kannst du einfach nicht nachvollziehen, was da passiert. Und meine These ist die, und das habe ich auch, da stehe ich auch immer noch dahinter, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ist die, dass so diese radikalen Grenzen, dass die super, also mir zumindest, nicht helfen, weil ich absolut trotz reagiere. Also es ist so, ich bin dann vielleicht so, dass ich mir denke, oh, jetzt will ich mal eine Zeit lang nicht rauchen. Und dann denke ich abends so, ja, wann rauche ich eigentlich wieder eine? Und dann ist die Antwort, fuck, ich werd nie wieder eine rauchen. Und das ist zum Beispiel was, das kannst du dir nicht vorstellen, was das bedeutet. Das klingt mega scheiße, aber es macht einfach auch Spaß und so. Auch wenn ich jetzt hier nicht fürs Rauchen werben will. Ich möchte nur Einblick geben in die Gefühlswelt von Sebastian. Und diese harte Grenze führt dazu, dass ich dann eher überreagiere und weil das nie wieder rauchen, einfach zu krass ist, rauche ich sofort eine. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es hilft, irgendwo am Horizont zu sehen, ah, da ist was, wo eine natürliche Situation aufkommen würde, in der ich rauche. Mhm. Und das ist zum Beispiel dieser Zustand, den ich hatte, wo ich nur mit Freunden oder nur eben bei Occasions geraucht habe. Und da bin ich jetzt auch schon wieder Schritte von weggegangen, aber diese Grenze, die ändert sich auch irgendwie dynamisch und die ist super schwierig von außen wahrzunehmen. Und es, ich glaube, also für mich ist es super hilfreich, dass du immer wieder einen, also von außen draufblickst und so sagst, so sehe ich das gerade. Mhm. Und irgendwie war doch letzte Woche noch das Thema und jetzt bist du irgendwie wo ganz anders. Oder auch, hey, ich habe gedacht, du gehst jetzt komplett wieder rein und das hast du nicht gemacht. Voll mhm. nice. Das geht ja in beide Richtungen. Aber ich glaube, dass man von außen diesen Prozess nur sehr, sehr schwer steuern kann und es vielleicht auch nicht tun sollte, mhm. weil, auch wenn es natürlich dumm ist, ne? Auch wenn es dumm ist, aber ich glaube, dass daraus auch echt nicht einfache Konflikte entstehen könnten.
Ja, ja.
Also gerade wenn man auch andere Sachen mit reinnimmt, also jetzt Rauchen ist noch was, was eigentlich alle gleich sehen, also selbst Raucher, mhm. RaucherInnen sind sich absolut sicher, da ja, wissen, dass da
dass es schädlich Gefahren ist, dass es nicht gut ist,
da liegen. Ja. Bei Alkohol zum Beispiel ist es anders. Da ist es noch viel sensibler, mhm. mit jemandem dieses Gespräch zu führen.
Das ist voll das Thema, weil ich mich natürlich schon auch frage, ob ich mich da vielleicht mehr mit beschäftigen sollte, mit Sucht und sowas.
Sollte ich mal rauchen.
Mal nachfühlen, wie es denn so ist, was du denn so vermisst. Aber das ist mir auch erst diesen Zyklus so richtig aufgefallen, diesen Zyklus des Aufhörens, nenne ich jetzt mal, da eigentlich immer relativ gleich abläuft. Dieses Mal lief es sehr viel besser.
Und zu, also viel langsamer.
Viel länger, ne? Und viel langsamer, aber es ist ähnlich.
Ich will auch nicht, ganz kurz, ich will auch nicht, dass jetzt so eine, das ist mir auch ganz wichtig für meinen Prozess. Ich will jetzt nicht hier einen Cut machen, so, okay, und jetzt ist over. Ich sehe mich immer noch in dem Prozess. Ich sehe, mhm. dass ich vielleicht, weißt du, so auf so einer Wellenlinie, die immer hoch und runter gegangen ist, bin ich jetzt vielleicht weiter unten. Aber ich glaube auch, dass ich mich wieder hoch, ich will jetzt nicht den Cut machen.
Und sagen, ich rauche wieder.
Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel, das ist auch seltsam, aber wenn du mich jetzt komplett so, oh, und jetzt braucht er einfach wieder, darauf mhm. werde ich auch reagieren.
Und dann wieder, vielleicht wieder reinfallen dann.
Ja, genau.
Ja, das ist super, es ist super komplex und ich gebe dir auch voll recht, dass ich da nicht in deinen Kopf gucken kann. Deswegen finde ich es voll wichtig, Fragen zu stellen. Das mache ich auch immer wieder. Manchmal gebe ich auch so einen schnippischen Kommentar oder nicht schnippisch, sondern so ein bisschen provokant.
Ja,
so, um
ich finde,
was
du
in dir rauszukitzeln. So, und dann auch eine Frage zu stellen, das mache ich dann auch immer mal wieder. Und das, man merkt so, wie unangenehm dir das ist, wenn ich dich zum Beispiel frage, ja, wie siehst du es gerade eigentlich mit deinem Prozess beim Rauchen?
So habe ich das Thema aufgemacht. Also das ist was ich eigentlich, also einerseits, da stehe ich auch dazu und das, glaube ich, stimmt auch, dass es halt wirklich ein sehr individuelles Thema ist, wo man von außen einfach wenig Einfluss drauf nehmen kann und auch sollte, außer jetzt bei richtig krassen Suchterkrankungen, das ist natürlich klar. Aber das Zweite ist, dass so diese sanften Fragen, die eigentlich, also die schon aus einer gewissen Richtung kommen, aber nicht zu sehr pushen oder fordern, die sind hilfreich, weil die einfach dazu führen, dass man diese Suchtbrille mal wieder, also so abnimmt.
Mhm. Ja, wie gesagt, ich will mich vielleicht mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, mit dem Thema Sucht und so, weil das schon eher erst jetzt mir aufgefallen ist, dass du da halt schon viele Mechanismen hast. Jetzt, wo du halt immer wieder aufhören willst, merkt man halt so Patterns, Gedankenmuster bei dir und auch, was weiß ich, wie du dich selbst fast manipulierst und so. Und ich will mal da reingucken, weil ich muss sagen...
Ist das eine Rolle, die du gerne haben würdest? Weil ich stelle mir gerade die Frage,
nicht, dass
ob das
ich dich jetzt heilen will. Nee, nur dass ich weiß, dass... Also ich finde gar nicht... Also zwei Sachen. Ich finde erstens mal, es ist deine Sache, solange, wie ich vorhin gesagt habe. Und auch, ich unterstütze dich. Und ich bin auch, und das ist so ein bisschen das, warum ich auch nicht so da voll reingehe, erstens mal, weil ich sehr sensibilisiert mit Rauchen wurde und da irgendwie allgemein nicht so ein krasses Problem damit habe, zum Beispiel auch nicht mit dem Geruch oder so.
Mhm.
Und zweitens, weil ich einfach zu 100% davon überzeugt bin, dass du aufhören wirst. Also so, ich habe diesen Glauben in mir so krass, weil du das schon immer wolltest und ich weiß, dass du das kannst. Und deswegen habe ich dich auch lange einfach mal machen lassen. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich will, und das ist das Zweite so, du kannst niemanden heilen. Die Person muss selber das wollen. Ja. Ja. Und es ist irgendwo eine Erkrankung, halt eine leichte Suchterkrankung. Übrigens, wir sind keine ExpertInnen auf diesem Gebiet, wir haben nur unsere eigenen Erfahrungen. Ja. Und deswegen will ich vielleicht ein bisschen mehr Expertin so auf so selbst angelesen werden, um halt keine Fehler da zu machen, wie du sagst, um dich nicht zu arg da rein zu pushen oder zu arg rausholen zu wollen oder so, um
so ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache, sich darüber zu bilden. Also egal, wir hätten fast die Kategorie erweitert. Ich wollte sie unbedingt erweitern auf so unhealthy habits, weil es da ja super, super viele Themen gibt. Und ich glaube, was du sagst, ist richtig wichtig, dass man zwar irgendwie die eigene Dynamik sieht, auch sieht, was man selbst vielleicht in der Situation will, also als Partner, Partnerin von jemandem, der mit irgendeinem unhealthy habit zu tun hat, bei mir jetzt zum Beispiel Rauchen, aber dass man auch immer mal wieder da rausgeht aus seinem Persönlichen und sich mal anguckt, hey, wie sieht es eigentlich jemand Neutrales, also in Form von einem Buch, von einem Video oder was auch immer.
Ja, und auch, wie ist das für dich, sich in den anderen reinzuversetzen? Weil ich glaube, viele irgendwie, auch die mir schreiben oder auch, was man so im Umfeld mitkriegt, die sprechen schnell Verbote aus da, so ich will, dass du aufhörst oder auch
die. Das fühlt sich halt richtig scheiße an, also das kann ich sagen.
Also würde ich niemals.
Als Partner, Partnerin, der ein Verbot ausgesprochen wird, das fühlt sich scheiße an.
Also für sowas jetzt, fürs Rauchen allgemein nicht, glaube ich. Aber
nee, allgemein nicht, aber
bringt nichts. Es ist
nicht gesund für die Beziehung.
Ja, es ist viel aus Egoismus heraus, glaube ich, weil wenn man sich eben damit beschäftigen würde, wie das überhaupt für den anderen alles ist und was das auch für eine Belastung ist, das aufzuhören und so, dann würde man vielleicht gar nicht so hart mit dem anderen ins Gericht gehen. Wenn ihr da vielleicht noch irgendwelche Themen zu habt oder auch zu diesen ungesunde Gewohnheiten, was Sebastian gerade gesagt hat, weil es gibt ja nicht nur Rauchen, es gibt ja auch Sachen im Alltag und auch ein bisschen dieses Thema, inwieweit können wir in das Leben der Beziehungsperson eingreifen? Was ist da okay? Wann hält man den Spiegel vor? Wann lässt man die Person auch einfach Individuum sein? Und wenn ihr dazu irgendwas habt, dann gerne an trostkasten@durchetc.de eine Mail schicken und dann können wir vielleicht dann darauf noch eingehen oder wenn auch jemand dazu zu dem Rauchen und Aufhören irgendwie eine Geschichte hat, dass wir das dann hier auch mal vorlesen können, Erfolgsgeschichte oder nicht Erfolgsgeschichte. Aber fände ich auf jeden Fall interessant. Euer Trostkasten.
Heute haben wir eine Nachricht bekommen von Robin, die über ihre und Barneys Beziehung spricht.
Auch so ein bisschen eingreifen in das persönliche
Leben. Oh ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.
Ja, ich auch nicht. Ist mir jetzt erst gerade gekommen.
Ich lese mal die Mail vor. Also, Robin schreibt uns. Hallo ihr beiden. Ich habe durch Zufall auf dem Handy meines Freundes, 6 Jahre sind wir jetzt zusammen, Bilder von Frauen von OnlyFans gesehen. Mich hat das total verletzt und irgendwie bin ich total sauer geworden. Warum schaut man sich sowas an, wenn man eine Freundin hat, die man liebt? Reiche ich ihm nicht aus? Das verunsichert mich auch total, weil ich nicht so aussehe wie die. Ich habe es noch nicht angesprochen, weil ich noch Zeit zum Nachdenken brauche. Wie würdet ihr in so einer Situation reagieren? Ist das ein Trennungsgrund? Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Irgendwie ist es für mich ein No-Go, aber ist das falsch von mir? Ich nutze zum Beispiel Fantasy ab und zu, aber das habe ich direkt mit ihm kommuniziert. Und er macht es heimlich, obwohl er mir versprochen hat, immer offen und ehrlich mit mir zu sein. Liebe Grüße.
Also, was für euch irgendwie ein Trennungsgrund ist, das können wir auf jeden Fall hier nicht entscheiden.
Wir wissen auch nicht, was davor oder danach passiert ist, wie das alles zusammenpasst.
Aber was ich mich so ein bisschen als erstes frage, ist, wie sie das gefunden hat. Weil ich habe irgendwie den Vibe bekommen, dass sie ein bisschen geschnüffelt hat. Ja,
also jetzt?
Wie soll sie das sonst bekommen haben? Also wie soll sie die
jetzt? Ja, man.
Wie soll sie diese Bilder gesehen haben sonst?
Also.
Kann halt aus Versehen passieren. Ja,
also ich glaube, wenn wir aus unserem Leben erzählen, kann schon sein, dass du mal irgendwie mein Handy zum, weiß ich nicht, irgendjemand hat eine Nachricht geschrieben, man sieht die Benachrichtigung, entsperrt ist und dann ist da halt noch irgendwas offen.
Was ja, sowas zum Beispiel.
Eigentlich oder jetzt nicht
kann
so.
Kann auch sein, man sucht irgendein Bild voneinander in der Galerie, er sagt ja, schick's dir selber, guck. Und dann ist es da, natürlich, dann wäre es was anderes, aber ich finde auf jeden Fall irgendwie Thema ans Handy des anderen gehen. Wir sind da super, super locker, aber auch nur deswegen, weil ich es wichtig finde, dass man nicht ans Handy des anderen geht, um es zu kontrollieren, sondern wie wir gerade gesagt haben, um irgendwie auf die Uhr zu schauen, um es zum Telefonieren zu benutzen, um ein Bild zu suchen oder sowas voneinander, um irgendwie was zu googeln oder keine Ahnung, ohne Intention. Aber wenn man mit Intention ans Handy des anderen geht und die WhatsApp-Chats durchgeht oder die Bilder durchgeht oder die Instagram-DMs oder sowas, ich finde, das ist ein extremer Vertrauensbruch.
Und zwar selbst dann, ich habe mir gerade so überlegt, darf man das, wenn man so das Gefühl hat, dass irgendwas odd ist, irgendwas nicht passt, wenn man sowieso, keine Ahnung, so der Sexdrive des Partners geht irgendwie so ganz plötzlich runter oder man merkt einfach, dass da irgendwas sein, selbst dann ist es nicht. Also ich habe mir gerade Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, es ist nicht cool.
Ja,
also
voll.
Es geht nicht.
Ja, ich finde, man muss erst den Weg wählen zu reden und wenn man dann wirklich merkt, die Person da ist die lügt mich an oder so.
Ja.
So, und dann würde ich schon sagen.
Aber immer erst die Kommunikation.
Genau, immer erst die Kommunikation, weil es geht in der Beziehung einfach um Vertrauen und das Vertrauen wird halt auch damit gebrochen, nicht nur, weil man Sachen macht, die man vom anderen verheimlicht, sondern auch, weil man irgendwie dem anderen eben schon allein kein Vertrauen gegenüberbringt und in seine Privatsphäre eindringt, um das zu bestätigen.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es bei denen zwei so ist.
Nee, deswegen, aber das ist wichtig,
aber kurz
gesagt zu haben. Und
das
hat halt Robin, das von Barney, gesehen und weiß nicht, ob sie es ansprechen soll oder nicht. Ich finde, es ist super unangenehm, wenn es im Raum steht. Also wenn, es ist auch irgendwie klar, jetzt über Fairness zu sprechen, wenn Barney Robin so hintergangen hat, sage ich jetzt mal, und nicht ehrlich war. Aber ich finde, es gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass man sowas dann sagen kann oder sagen sollte, weil Robins Stimmung gegenüber Barney ist ja davon beeinflusst und Barney weiß aber gar nicht, warum. Also der fragt sich jetzt vielleicht, warum ist die so? Und allein deshalb denke ich, dass man darüber sprechen muss, weil das wird ja auch nicht besser.
Nee.
Ich denke auch, dass es keine Situation gibt, das habe ich mich auch gefragt, muss man sowas ansprechen oder nicht? Also
wenn es einen nicht stört, dann ja nicht. Aber ich würde schon sagen, wenn es einen sehr stört, dann ist einfach drüber reden das Wichtigste, wie eigentlich bei allem Kommunikation ist so, so wichtig. Vielleicht gibt es auch irgendeine Erklärung dafür. Also deine Gefühle jetzt, also klar, die erstmal zu sortieren, vielleicht eine Nacht drüber zu schlafen, das ist völlig okay, damit man dann nicht auch voller Wut da reinjumpt, aber das jetzt länger als irgendwie 1-2 Tage brodeln zu lassen. Ich glaube, das
tut
der Beziehung
nicht gut. Die Mail ist schon älter als 1-2 Tage auf jeden Fall.
Ja, okay, vielleicht hat sie es ja mittlerweile gesagt. Aber ich glaube, wenn ich das bei dir finden würde, würde ich auch ein komisches Bauchgefühl bekommen.
Für mich ist ganz, ganz wichtig eine Sache. Nämlich hat sie gesagt, sie hat Bilder von OnlyFans gesehen. Und also sagen wir einfach mal, das Thema Masturbation, Selbstliebe, Pornografie und so ist was in der Beziehung auch irgendwie einen Platz hat. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also das ist bei uns so. Da sehe ich aber eine wirklich dicke Linie zu OnlyFans, weil du bei OnlyFans meistens eine Person abonnierst, das ist eine Person und der zahlst du monatlich Geld für Zugang zu Bildern und eventuell, also OnlyFans ist auch dazu ausgelegt, dass du so personalisierten Content auch bekommen kannst und so. Und das ist für mich dann wirklich, macht's für mich zu einem krassen Thema, weil, also keine Ahnung, kann ja auch, irgendjemand hat es ihm gesendet oder ich weiß nicht, was es da für Schutzmechanismen gibt. Aber wenn er jetzt Abos hat für irgendjemanden da, dann ist es schon was ich in der Beziehung nicht wollte. Dass du Abos von irgendwelchen Frauen oder Typen auf OnlyFans hast.
Also ich habe das mit dem Bauchgefühl nicht gesagt, weil ich es schlimm fände, dass du das machen würdest oder in Robins Situation dann einen Trennungsgrund darin sehen würde, sondern einfach, weil gleichzeitig für mich existieren kann, dass man dadurch ein schlechtes Bauchgefühl hat und auch, dass man vielleicht einen Vertrauensbruch darin sieht und darüber redet, aber auch, dass man das gleichzeitig nicht, das Ding an sich nicht unbedingt schlimm findet.
Ja, ja.
Was ich mir da direkt gedacht habe, ist, weil sie sagt ja auch, sie macht, hört Fantasy und ja. Also ich mache das auch und das ist sehr intim und sehr, ja, spicy.
Ja.
Und was ich irgendwie immer so ein bisschen bei dem ganzen Thema Selbstbefriedigung und Konsum auch in diese Richtung, egal ob jetzt Audio oder visuell, dass irgendwie ein bisschen für mich eine Differenz zwischen Fake-Personen und realen Personen.
Mhm.
Also wie du auch schon sagst, so in einem Buch,
find ich
wenn
auch
ich
gut.
mich so ein bisschen so ein Book-Husband verlieb oder...
Verlieben tust du dich?
Nein,
das wäre
halt
auch interessant.
Nein, aber halt so ein bisschen...
Crushen.
Crushen auf ja. so einen Buchcharakter oder wenn ich bei Fantasy irgendeine fremde Stimme, die aber ein erfundener Charakter ist oder auch in einem Porn, das sind ja Rollen, die die Leute spielen, das sind ja nicht
ja.
die Person selbst,
ja.
dann ist es irgendwie was anderes, als wenn man
und
eine
warte,
echte Person,
kurz, ja. Ja, sorry.
Wenn man eine reale Person verfolgt.
Genau.
Aber dazu will ich sagen,
ja.
dass ich nicht glaube, dass die Menschen auf OnlyFans sich wirklich repräsentieren
Nein.
und authentisch sie selbst sind. Und deswegen glaube ich auch, dass diese, und ich will deswegen auch gar nicht judgen, wenn das andere in ihrer Beziehung machen. Und allgemein habe ich da auch keine festgefahrene Meinung dazu, dass jetzt dieses Fake-Personen zur Selbstbefriedigung benutzen und reale Personen in Anführungsstrichen, dass da so ein krasser Unterschied gemacht
Na,
wird.
Na, für mich, also das ein Thema, das irgendwie die bestimmt, ob das in Ordnung geht oder nicht, für mich jetzt. Und ein zweites ist halt wirklich, dass es eine Person ist. Also bei OnlyFans, da
aber
gehst
nein,
du nicht.
Vielleicht hat er ja mehrere Personen abonniert.
Ja, okay. Das ist aber dann trotzdem, da, dann konsumierst du regelmäßig Content von der gleichen Person.
Ich konsumiere auch Content von fast nur einer Stimme auf Fantasy.
Ja, aber das ist eine Stimme, die eine, die Geschichten vorliest, die nicht sie ist.
Mhm.
Und also der wird dafür bezahlt, eine Stimme zu sein, die irgendwas vorliest. Das ist jetzt nicht irgendwie, du findest ja jetzt nicht den, also da ist kein Mensch dahinter. Trotzdem stimme ich dir zu, also ich weiß jetzt nicht, wo bei mir die harte Grenze ist. Ich sag nur, dass es irgendwie das härter. Also für mich macht es das schon mal eine Stufe irgendwie krasser. Oder überhaupt eine, also krass auf einer Stufe. Weil, habe ich gerade gesagt, in unserer Beziehung ist es vollkommen in Ordnung. Man merkt, wie Johanna darüber auch spricht, dass es klar ist, dass irgendwie es auch Erotik über uns hinaus gibt. Jetzt nicht mit anderen Personen im Leben, sondern also größtenteils in der Fantasie und digital. Und da, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, noch nicht intensiv drüber gesprochen.
Ja, wieso ist es okay für uns? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute das jetzt hören und sagen, das wäre für sie auch schon eine Grenze.
Ich glaube, es ist deshalb okay für uns, weil wir merken, dass es uns nicht, also das war ein Prozess, bis wir da hingekommen sind, aber wir merken einfach oder wir wissen voneinander, dass es nichts an der sexuellen Zuneigung uns gegenüber und auch unsere Beziehung verändert. Vielleicht sogar im Gegenteil. Also dass man, also wir haben Momente, wo bei uns irgendwie sexueller Konsum ohne den anderen schlecht ist, wenn wir irgendwie dadurch den Drive zueinander nicht haben. Also keine Ahnung.
Das darf natürlich
ganz,
nicht passieren, dass
genau,
irgendwie
das darf
die
das eigene Sexleben nicht negativ beeinflussen. Wenn es das tut, dann muss man darüber sprechen und dann sollte man aber meiner Meinung nach auch nicht allgemein das verteufeln, sondern halt irgendwie einen anderen Umgang wählen. Weil, passt es jetzt? No shade.
Ja.
Jede Beziehung, also weiß nicht, aber jeder Typ da draußen konsumiert in irgendeiner Form Pornografie. Das
nicht
geht gar nicht anders.
Nicht alle.
Nee, aber also der allergrößte Teil. Und alle, die zuhören und sagen, nee, also aber mein Freund nicht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es außer einer sehr, sehr kleinen Zahl, dass es bei allen
aber
gelogen ist.
Das,
Jungs werden so groß, die konsumieren Pornografie, seit sie in einem jungen Alter sind und diese Idee davon, dass es ersetzt wird durch eine Beziehung, das ist einfach nicht also das ist einfach nicht so. Das ist eher beides dann halt.
Mhm.
Also klar, das ist viel. Nee, glaube ich nicht. Also es gibt ja auch pornografische Inhalte der einen Art und der anderen Art. Also ich glaube, es ist schon auch weird, gewisse Arten von Content zu konsumieren. Also
auch kein Kinkshaming hier, aber.
Nee, aber keine Ahnung. Also wenn du jetzt.
Es muss auf jeden Fall über 18,
ja
ethical.
Ja.
Das ist alles wichtig.
Genau.
Aber man kann Porno.
Ja, wie denkst
Konsum
du drüber?
Und auch Pornos allgemein und vor allem starken Konsum und häufigen Konsum auch kritisieren. Da gibt es auch Studien dazu, dass das einfach auch Schwierigkeiten auslösen kann, auch innerhalb einer Beziehung.
Am besten wäre es natürlich, wenn man das nicht macht. Also glaube ich schon.
Mein Gott, du widersprichst dir die ganze Zeit, finde ich. Vorhin, ja, das hat Platz, das ist auch teilweise gut für unsere Beziehung. Dann
ja,
jetzt
ja,
ist auch schlecht.
Ich sag, dass es gut ist, aber keine Ahnung. Also ich kenne jetzt keine Studien dazu, aber ich glaube, oder ich kenne nur so vage Studien dazu und ich glaube, dass, also das ist jetzt echt scheiße, so vage zu sagen, aber ich glaube, dass die Wissenschaft sagt, dass wir ein erfüllteres und besseres Sexualleben haben, wenn wir nicht Pornografie konsumieren, weil die halt, also die ist ja nicht so designt in den allergrößten Fällen, wie unser reales Sexleben ist. Und da gibt es sicher auch Ausnahmen, dass es Pornografie gibt, die nicht so wirkt. Aber der allergrößte Teil ist halt so konzipiert und hat dann wahrscheinlich negative Auswirkungen.
Ja, es sollte realistisch dargestellt sein und viele Körperformen darstellen, divers sein und auch einfach legal und so. Also das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja.
Dazu, dass man das so jung anfängt und dass das auch das Bild von Sex prägt. Auch daher glaube ich auch viel die Orgasm Gap kommt, also dass Männer Frauen nicht richtig befriedigen, weil sie in Pornos einfach sehen, dass Frauen einfach so kommen, ohne irgendwelche Arbeit,
ohne
welche.
Wobei es natürlich dann auch andere Pornos gibt.
Ja, aber es ist einfach oft so, dass da einfach kein Augenmerk auf die Frau gelegt wird und zum Beispiel daher auch so ein bisschen kommt, dass dass die Orgasm Gap eben so groß ist, können wir vielleicht auch nochmal wann anders mehr drauf eingehen. Was trotzdem wieder ein Punkt ist, wie auch bei dem Rauchen, ist halt, dass jeder auch noch ein individuelles Leben hat und auch einfach individuelle Werte, individuelle Lebenseinstellungen und dass ein Verbot einfach nichts bringt, weil dann nur sowas passiert, wie dass es heimlich gemacht wird und man kann darüber reden, dass man das irgendwie runterschraubt, dass man versucht, anderen Porn zu konsumieren, irgendwie zum Beispiel ethical oder so, aber ich finde, es ist nicht der richtige Weg, solange es nicht die Beziehung extrem negativ beeinflusst und auch die Intimität zwischeneinander negativ beeinflusst, da irgendwie in das Leben des anderen so krass einzugreifen. Natürlich,
absolut,
wenn da jetzt jeden Tag hier dreimal am Tag irgendwie und dann hat aber die Beziehungsperson keinen Bock mehr auf Sex, dann denkt man sich, okay, das beeinflusst uns beide,
das
beeinflusst
gut.
unsere Beziehung, das ist nicht gut. Aber solange das irgendwie, solange man einfach merkt, dass es keine negativen Auswirkungen hat und dass es vielleicht sogar positive hat, weil Selbstbefriedigung kann natürlich auch dazu führen, dass man mehr erkennt, was man möchte, dass man irgendwie die Libido wieder erhöht, weil man mehr zu seiner eigenen Sexualität findet und so.
Mhm.
Deswegen das
kann
zu verteufeln.
Kann auch übrigens, weil wir es davon ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen hatten, kann auch dabei helfen, Sexflauten. Also denke ich schon, dass Selbstbefriedigung dabei helfen kann, so Sexflauten mit dem Partner zu überkommen.
Ja, kommt, also kann welche hervorrufen, aber auch auflösen vielleicht.
Beides,
Es ist ein sehr komplexes Thema, wie wir merken. Um so ein bisschen auf Barney und Robin wieder zurückzuführen und auch um zu sagen, wieso ich und auch du, da hast du auch vorhin kurz drüber geredet, allgemein dieses Thema, solche Sachen zu konsumieren, nicht aus unserer Beziehung ausschließen ist, weil es unsere Beziehung nicht bedroht. Sie hat ja auch gesagt, reiche ich ihm nicht aus. Und ich würde sehr advisen, da am eigenen Selbstwert zu arbeiten, weil sowas wie einfach ferne Personen irgendwo im Internet und die auch nur auf sexueller Basis irgendwie da sind, dass das die Beziehung nicht beeinflusst und nicht bedroht.
Ja, einerseits stimme ich dir zu. Andererseits glaube ich auch, dass Personen auf einem ganz anderen Punkt im Umgang mit sowas sind. Und wenn jetzt Robin da einfach an einem ganz anderen Punkt als wir beide jetzt ist, ich glaube, wir können jetzt nicht von unserer Perspektive aus was darüber sagen, dass wie sie damit umgehen kann oder
sie
soll.
Sie benutzt aber selber Fantasy, das heißt, sie hat nichts dagegen, dass man sich auch befriedigt außerhalb von der Beziehung. Und auch mit, ja, Audios.
Ja, trotzdem, also, trotzdem finde ich diese, also ich will kurz noch sagen, die Reaktion, die finde ich zuerst mal, dass man erschreckt ist und vielleicht auch enttäuscht und so. Die finde ich absolut gerechtfertigt.
Normal.
Und darüber, und auch normal, also normal ist sowieso alles, also egal wie man darauf reagiert, es da gibt ja kein Unnormal, aber es ist halt umso wichtiger, dass du dir überlegst, wie willst du damit umgehen, wenn du tatsächlich eine Partnerschaft willst, die, also weil sie ja sagt, Robin, die, sie sagt ja, sie will sich, soll sie sich trennen, wenn sie eine Partnerschaft will, in der das nicht ist, dann sollte sie das Gespräch suchen und wenn, und sich natürlich auch an die eigene Nase packen, weil das passt, das ist dann so ein bisschen, passt einfach nicht zusammen, dass sie es konsumiert und er nicht. Aber wenn es nicht geht, dass der Partner das macht, dann geht, dann kann natürlich auch die Beziehung nicht weitergehen.
Ja,
ich glaube aber nicht, dass das gesund ist.
Immer nur mit der Kommunikation davor. Und ich glaube, da
ja, absolut.
Ist es auch das, was sie ja auch irgendwo innen drin schon weiß oder auch woher die E-Mail eher kommt, ist ja, dass er nicht mit ihr darüber geredet hat. Jetzt finde ich aber schon auch irgendwo normal, dass man jetzt nicht mit der Beziehungsperson bespricht, was für Dinge man da konsumiert. Also vielleicht hast du ihm gesagt, dass du Fantasy benutzt und sozusagen das abgecheckt und gesagt, ja, ist das okay für dich? Und vielleicht wäre dir das bei OnlyFans auch wichtig gewesen, dass ihr darüber sprecht. Aber so, dass er jetzt jedes Detail davon erzählt, ich glaube, das kann man nicht. Weil es soll ja, wie gesagt, was für einen selber sein.
Voll.
Es soll ja weg von der Beziehung sein.
Ja.
Und ich finde, dass es extrem wichtig ist, dass Robin das anspricht, dass sie sagt, dass es ihr vor allem um diesen Vertrauensbruch geht oder vor allem um OnlyFans vielleicht auch, weil wir vorhin gesagt haben, real versus fake, dass man da schon auch drüber reden kann, Kompromisse zu finden. Irgendwie vielleicht kann er eben auf irgendeiner Ethical-Plattform wie Cheeks oder so Porn konsumieren. Wenn sie das jetzt weiß, dann kann sie sich darauf einstellen. Dann ist das in Ordnung, weil er weiß das bei Fantasy über sie auch. Und dann muss sie halt gucken, dass sie das Vertrauen zurückgewinnt und dass sie daran arbeiten, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, dass er ehrlich zu ihr ist.
Ja, absolut.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwann mal gesagt hat, hey, hast du eigentlich bei OnlyFans Leute abonniert? Und er hat gesagt, nee. Dann wäre es natürlich eine richtige Lüge. Vielleicht ist es aber auch für ihn so normal wie Pornokonsum, OnlyFans zu haben, sodass er aber nicht dachte, er muss das jetzt mit dir besprechen. Also ich würde mal nicht direkt reingehen und sagen, er wollte ganz krass was vor dir verheimlichen und macht da noch mehr und so sich die Welt aufspinnen, weil das passiert nämlich, wenn man Dinge nicht anspricht und nicht ehrlich zu dem Gegenüber ist, dass man sich da so in eine Angstspirale reinbegibt und es eigentlich immer schlimmer ist eigentlich als das, was wahrscheinlich am Ende dabei rauskommt, wenn man einfach nachfragt, hey, woher kommen eigentlich diese Fotos?
Ja, stimme ich dir voll zu. Also der nächste Schritt sollte auf jeden Fall irgendwie ein Gespräch sein. Und dann ist aber, finde ich, noch die Frage, wie geht man jetzt in so ein Gespräch rein, weil es ist ja super unangenehm. Und ich fand gut, was du gesagt hast, dass man erstmal offen reingeht, ohne jetzt total accusing zu sein und so. Und was ich aber bei uns und auch also in unserem Umgang mit Konsum von Filmchen oder so gut finde, fand, ist, dass da mit der Zeit sich auch so eine Offenheit drüber entwickelt hat, dass, die kam vor allem von dir dann, dass du so irgendwann mal angesprochen hast, hey, also wärst du jetzt 10 Minuten früher gekommen, dann hätte ich hier jetzt noch so irgendwas geschaut. Und das sind halt diese Momente, die irgendwie für ein Gespräch auf ein Gespräch vorbereiten, dass man irgendwann, wenn jetzt sowas Unangenehmes sein sollte, dass man dann halt irgendwie schon mal diese Sexdebatte schon mal eingeleitet hat auf einen anderen Weg.
Also, nee, ich muss aber auch sagen, also ich stimme dir dazu, was ich gerade gesagt habe mit diesem, das ist was, was man für einen selbst auch macht, deswegen verrät man da dem anderen jetzt nicht jedes Detail. Das sehe ich schon auch so wie du, dass man da hin und wieder auch mal so lockerlässig, vielleicht auch eben, damit man den Spice auch in die Beziehung rein halt drüber reden kann. Aber ich würde nicht sagen, so, ja, wie kannst du jetzt dieses Gespräch einleiten? Weil es ist ein unangenehmes Gespräch und ich glaube auch, es wird einfach unangenehm. Und da ist auch der Anfang nicht angenehm zu machen, sondern es wird einfach ein, so, ich muss jetzt was ansprechen, ich habe da was auf deinem Handy gefunden und jetzt will ich dir sagen, dass mich das stört. Also es ist einfach, es wird einfach kein angenehmes Gespräch, aber ohne dieses Gespräch wird es keine Lösung geben. Deswegen muss es das Gespräch geben.
Ja, vielleicht ist einfach wichtig, das Ziel zu benennen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie zu exposen, fertig zu machen und so, und dass es vielleicht auch gar nicht unangenehm sein soll, sondern dass es darum, also dass es halt darum gehen soll, gemeinsam irgendwie dann gemeinsames Verständnis wieder zu bekommen, das ja nicht besteht gerade. Das sollte kein Thema sein, wo man sich anlügt oder so.
Und sich vielleicht auch einmal nochmal ja zu reflektieren und zu sagen, Barney ist ja Robin auch genug und sie macht trotzdem Fantasy und das hat wirklich nichts das eine mit dem anderen zu tun und dass man dann von dieser Warte aus auch in das Gespräch reingeht und na klar, man kann seine Unsicherheiten, seine Zweifel und auch den Vertrauensbruch irgendwie auch beschreiben, aber vielleicht nicht nur dieses du machst es, du machst jenes, du hast mein Vertrauen gebrochen, sondern vielleicht mehr Fragen stellen und sagen, wen hast du denn da abonniert und in Ich-Botschaften halt reden, einfach so, mich hat es total verletzt, diese Fotos zu sehen.
Geschichten aus dem Paulanergarten. So, jetzt steht's 1-1 hoffentlich. Und wenn nicht, dann bin ich sauer, wie letzte Woche auch schon.
Jetzt hör mal auf, so sauer zu sein in dieser Kategorie. Du musst dich auch an die eigene Nase packen. Du kannst nicht immer andere dafür verantwortlich letzte Woche machen. Auch.
Ja, ich hab, als ich die Folge von letzte Woche gehört habe, denke ich mir schon, also ich hab's nicht unbedingt gut geplayed. Also ich glaube schon relativ gut, aber man hätte es noch besser machen können.
Also entweder du sagst, oh mein Gott, ich bin so schlecht im Geschichten erzählen, oder du sagst, ey, ihr seid so scheiße, ihr müsst mich jetzt unbedingt mal wählen. Aber letzte Woche muss ich echt sagen, ich bin der Überzeugung, dass ich verloren habe. Wir wissen es noch nicht, aber dass dieser Move mit, ob das in Barcelona vielleicht war, das war sehr, sehr gut. Und ich wusste in dem Moment schon, dass ich einen Punkt verliere.
Ich hoffe, aber beim Wiederanhören dachte ich, war ich mir nicht mehr so sicher, weil du kennst die Wahrheit. Also du weißt, dass es gelogen war und du weißt auch genau, dass diese Frage Barcelona, ja, das war eine gute Frage, aber du hast ja darauf gekontert.
Ja, ich habe gesagt, nee. Also so,
ja,
wenn es die Geschichte nicht geben würde, dann würdest du ja die Frage gar nicht stellen. Auf jeden Fall.
Ich habe euch auf jeden Fall sehr viele Hinweise gegeben darauf, was die Wahrheit ist.
Ja, ich habe gelogen mal wieder. Es ist ja zufällig, wer hier lügt und wer nicht. Wir machen das ja per Schnick, Schnack, Schnuck. Und ich musste wieder lügen und ich habe mir die Geschichte nicht komplett aus der Nase gezogen. Aber wie Sebastian sagt, die Geschichte ist im komplett anderen Kontext in Barcelona passiert. Und ja, deswegen, meine Geschichte war gelogen.
Meine Geschichte war wahr. Das ist auch eine unserer Top-10-Geschichten. Und da hatten wir es echt mit dem Glück zu tun, dass wir auf unserem Rollertrip durch Laos im Bolaven-Plateau, dass wir da nicht irgendwie nach diesem Flug oder nach dieser Schlagloch...
Auf jeden Fall einen Unfall.
Ja, wir hatten keinen Unfall, wir sind unversehrt. Echt glücklich, dass wir keinen Unfall hatten.
Ja, kein Haar gekrümmt und es hätte anders kommen können. Ich glaube, dass es 1-1 steht. Leider wissen wir es nicht. Wir werden es nächste Woche erfahren.
Meine Geschichte von dieser Woche passt dazu. Soll ich anfangen?
Nee, wir machen jetzt wieder Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfängt.
Okay, ich habe gewonnen. Schere gegen Papier. Meine Geschichte hat nämlich auch was mit einem Zweirad zu tun, aber kein Motorrad, sondern Fahrrad. Und ich habe mich jetzt entschieden, so ein bisschen weniger crazy Stories zu erzählen, sondern ein bisschen normalere, weil ja, je abgefahrener Geschichten sind, desto weniger glaubt man die, glaube ich. Also einfach, das ist so, nee, die sind auch da nicht fast gestorben, also da übertreibt er doch. Ja, habe ich nicht. Wir sind echt fast gestorben. Naja, diese Woche geht's um mein Fahrrad und vor allem mein Fahrradhelm. Und zwar habe ich mir Anfang diesen Jahres ein Fahrrad gekauft. Ich bin davor oft mit dem E-Roller zur Arbeit gefahren. Meine Arbeit ist von der Stadtmitte in Stuttgart umgezogen. Davor bin ich immer mit der S-Bahn gefahren und dann war die öffentliche Verbindung so scheiße, dass ich einfach mit dem E-Scooter gefahren bin. Dachte ich mir aber, hey, ich zahle jedes Mal hier 3-4 Euro für diese Rollerfahrt. Das muss doch nicht sein. Davon könnte ich mir doch eigentlich ein Fahrrad kaufen. Habe ich mir also ein Fahrrad gekauft. Ich wollte schon ganz lange so ein Gravelbike, also so eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Johanna guckt mich so kritisch an. Ey, das gibt's gar nicht. Die macht mich gleich fertig. Habe ich mir schon ganz lange gewünscht. Habe ich mir dann erfüllt, diesen Wunsch. Und was machst du?
dich beobachten. Ich muss lachen.
Und dann bin ich damit halt immer zur Arbeit gefahren. Und ich dachte mir, die 4 Euro spare ich mir, kann ich 200 Mal zur Arbeit fahren, da habe ich mein Fahrrad finanziert. Ja, auf jeden Fall hat da noch ein Helm dazu gefehlt. Im April hatte ich Geburtstag, solange bin ich ohne Helm gefahren. Don't do it, it's dangerous, vor allem in der Stadt. Und aber normalen Helm wollte ich nicht tragen, weil ich ja bekanntlichermaßen Locken habe und die sehr sensibel auf Druck reagieren, also egal ob Mütze, Helm, was auch immer. Also haben mir meine Freunde und Johanna den Wunsch erfüllt, oder was heißt den Wunsch, aber es möglich gemacht, dass ich trotzdem geschützt bin. Und zwar mit so einem Airbag-Helm. Das heißt Häftling, und das ist so ein Ding, dass du dir um den Hals schnallst und dann sind da Sensoren drin. Und wenn was Bestimmtes passiert, dann geht es in die Luft und du hast so ein Airbag um deinen Kopf rum. Leider habe ich mich nie damit beschäftigt, was genau die Auslöser dafür sind. Und dann kam es, dass so ungefähr 3 Wochen, nachdem ich den Helm bekommen habe, also diesen, ja, wie nennt man das, diese Halskrause ist es am Ende, dass ich auf dem Parkplatz bei meiner Arbeit ankomme und ich vom Fahrtwind so ein bisschen meine Haare nicht mehr so sind, wie ich die haben möchte und so meinen Kopf schüttel, das mache ich ganz oft, damit meine Haare wieder so liegen, und auf einmal macht es übelst laut Peng und dieser scheiß Helm hat sich halt einfach deswegen ausgelöst, weil er halt dachte, oh mein Gott, der Kopf bewegt sich so schnell, da muss ein Unfall passieren. Und dann stehe ich da in dem Innenhof von meiner Firma, ich hatte Glück, dass niemand das sieht, aber habe halt einfach diesen Airbag über meinen Kopf. Ich hatte auch, also das ist halt echt laut auch. Ich habe mich mega erschrocken, es hat auch wehgetan. Ich hatte Nackenschmerzen und auch mein Ohr war so halt einfach, Johanna rollt mit den Augen. Mein Ohr war so einmal von der Lautstärke und auch von dem Ding. Und noch dazu hat es mich mega angepisst, weil ich hatte den Helm einfach nicht lange. Auch scheiße für meine Freundin und Johanna, die mir geschenkt haben. Ja, dann hatte ich auch noch den Walk of Shame, dass ich mit diesem Helm komme ich dann ins Büro und alle meine Kollegen, denen ich so vor 3 Wochen ganz stolz diesen Helm gezeigt habe und so war, hey, neuer Helm, mega geil, weil dann sind meine Haare nicht kaputt. Und die haben alle so kritisch geguckt und waren schon so, ah, okay. Und die meisten haben gesagt, hey, ich habe schon kommen sehen. Und das ist meine wahre Geschichte, wie ich für 3 Wochen einen richtig coolen Fahrradhelm hatte.
Also es geht ja hier seit 2 Folgen Sebastian versus Johanna und ihr müsst herausfinden, welches von beiden die wahre Geschichte und welches die Lüge ist. Und wir haben eingeführt, dass wir jeder 3 Fragen haben.
3 Fragen hast du.
Ich glaube, ich stelle nur 2.
Oha.
Aber eine davon ist es vielleicht jetzt keine normalere Geschichte, wie du schön am Anfang beschrieben hast, sondern einfach eine gelogene. Und deswegen benutzt du eine, die einfacher zu erzählen ist.
Das ist schon wieder so eine Geschichte. Wie soll ich mir die ausdenken? Also, ich habe so einen Helm. Wer kommt an so einen Helm? Wer weiß, wie der ausgelöst wird? Wer weiß, dass es so viel Detail auch drin. Ja, also okay. Das ist Detail, das sich eine kreative Person wie du aus der Nase ziehen könnte. Aber so eine unkreative Kartoffel wie ich, die muss sowas erlebt haben. Und es ist auch recently.
Selbst mit Leitschiene.
Nee,
ja,
es ist einfach eine schöne kleine Geschichte.
Kannst du mir erzählen, warum diese unglaublich lustige und auch irgendwie so Reality-Geschichte nicht bei mir auf Insta oder auf TikTok aufgetaucht ist?
Kannst du selber erzählen, glaube ich. Weil der Helm, wo ist der? Der ist immer noch im Büro. Den habe ich niemals mit nach Hause gebracht.
Also nichts von dieser ganzen Geschichte hat
es. Wie willst du die erzählen? Hallo Leute, Sebastian ist gerade zur Arbeit gefahren.
Du weißt, was ich alles erzähle.
Ja, du erzählst viel, aber nicht alles. Und wäre jetzt dieser Helm da gewesen, du hast ja gar nichts davon. Du hast auch den Helm nie geteilt oder so.
Ja, weil es gelogen ist.
Das ist nicht gelogen. Also Johanna teilt viel, aber nicht alles. Beispielsweise.
Nee, jetzt.
Wisst ihr auch nicht, was mit unserem Auto genau passiert ist?
Ah, doch, wir haben letzte Woche drüber geredet. im Podcast.
Na, aber zum Beispiel war noch ein anderes Problem. Zum Beispiel waren die Zündkerzen jetzt noch kaputt.
Ich glaube, das haben wir auch gesagt.
Dass die Zündkerzen, das wussten wir da noch gar nicht. Du schaufelst
dir gerade ein Grab.
Oder vielleicht wisst ihr nicht, dass wir 2 Reifen gekauft haben. Also es gibt viel, was ich sagen will, es gibt viele Themen, die ihr nicht wissen müsst, weil Johanna nicht alles teilt. Also es ist eigentlich eine doofe Frage.
Jetzt könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr denkt, dass ich das geteilt hätte, wenn es eine wahre Geschichte wäre oder nicht. Und ob ihr daher jetzt schon wisst, bevor ich überhaupt meine Geschichte erzählt habe, dass das eventuell eher die Lüge ist.
Das Place ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber lasst euch nicht in die Irre führen.
Ich führe euch jetzt mal auf den wahren Pfad auf jeden Fall. Und zwar ist es eine Geschichte, die ich erzähle, die in unserer Jugend passiert ist. Und zwar habe ich ja vorhin so ganz kurz angeschnitten, dass ich auf der einen oder anderen Party auch mal die ein oder andere Zigarette geraucht habe. Und es gibt eine spezielle Party, bei der ich jetzt schon sagen muss, Triggerwarnung, Emetophobie. Also wenn ihr Probleme mit Erbrechen und Übelkeit habt, dann auf jeden Fall nicht weiterhören. Es war ganz, ganz oft bei uns so und bei mir vor allem zu Hause, dass meine Eltern irgendwie weg waren und ich sturmfrei hatte. Und ich glaube, das war nicht nur bei mir so, sondern das ist einfach so ein Ding in der Jugend gewesen. Wir waren auch oft bei Sebastian zu Hause, wenn er sturmfrei hatte. Aber bei mir gab es auch halt ein paar Occasions. Und wie gesagt, bei mir konnte man drin rauchen. Und Partys bei mir zu Hause waren immer echt cool. Wir hatten so ein Esszimmer, was offen war, mit einem riesengroßen Tisch und mit vielen Stühlen und halt auch ein Klavier im Zimmer. Und ja, auf jeden Fall war es eine nice Location und wir waren, keine Ahnung, wie alt waren wir? So, ich glaube, wir waren schon wieder zurück aus Südostasien, also so 19 oder nee, ich glaube nicht, das war gerade Sebastians richtig, richtig lange Haare-Phase. Da kann ich euch auch mal ein Bild in die Story machen, als Sebastian so richtig lange Haare hatte. Und es war so, als wir 18 waren. Und es gab eben diese Party und ich war gerade auch in der Phase, wo ich hin und wieder geraucht habe. Und wir waren in so einer Phase, wo wir in unserem Freundeskreis dauerhaft Pfeffi getrunken haben. Das ist halt also entweder Berliner Luft oder Pfeffi. Auf jeden Fall ging da immer eine Flasche rum. Und man hat auch oft so Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Und hat dann, wenn der Verlierer musste halt einen Schluck trinken, macht es bloß nicht, weil man wird sehr schnell sehr betrunken, was dann auch dazu geführt hat, dass ich eben die ein oder andere Zigarette geraucht habe, wie ich vorhin gesagt habe damals. Oder auch jetzt noch, wenn ich so richtig, richtig wasted bin, dann greife ich halt auch mal so eine Zigarette alle paar Jahre und da ist das noch häufiger vorgekommen. Am nächsten Tag hat mir eine Freundin von uns erzählt, dass ich ihre halbe Schachtel weggeraucht habe. Davon wusste ich überhaupt gar nichts mehr. Auf jeden Fall ging der Abend so weiter und ich habe auch noch gespuckt und eine Freundin von uns hat mich ins Bett gebracht. Sebastian war schon im Bett, also der hat schon irgendwie den Weg ins Bett gefunden. Wir waren auch irgendwie, ja, auf jeden Fall beide super betrunken und sind am nächsten Tag beide nackt im Bett aufgewacht. Also es lief dann nicht, sondern wir waren einfach unabhängig voneinander, haben wir uns irgendwie halt nackt ins Bett gelegt und sind so aufgewacht, so super verkatert und waren so, scheiße, wie sind wir überhaupt ins Bett gekommen? Und gucken so nebens Bett. Und ja, dann hat da halt eine Person von uns hingespuckt. Und wir wollten beide partout nicht zugeben, weil wir es beide nicht wussten, wer von beiden es war. Und also wir konnten uns beide nicht mehr erinnern, da hingespuckt zu haben. Und ja, das war dann auch das Thema, wer das wegmacht und wer nicht. Ich glaube, wir haben es dann ein bisschen in der Teamarbeit zusammen gemacht. Bis heute ist nicht geklärt, wer das war. Es weiß auch niemand von unseren FreundInnen, wer es war. Es war auf meiner Seite, auf der ich geschlafen habe. Aber was für mich spricht, sozusagen gegen Sebastian, ist, dass da, also es ist sehr eklig, es tut mir sehr leid, dass da, ja, dass das nicht vegetarisch war. So. Tut mir leid für diese eklige Geschichte.
Very nice.
Aber ja, das Mysterium, welche Geschichte hier wahr ist, das ist nicht zu klären. Das ist jetzt sozusagen wahr. Ja, aber das Mysterium, wer damals, als wir 18 waren, in meinem Kinderzimmer neben das Bett gespuckt hat, das wird für immer ein Mysterium bleiben. So.
Wir haben keinen keine Probe mitgenommen. Wir können keine DNA-Tests machen.
Nee, Igitt, oh mein Gott.
Okay, also, schöne Geschichte. Fand ich sehr unterhaltsam, bisschen eklig auch.
Trink nicht so viel, dass ihr spucken müsst, bitte.
Ja, das ist Quatsch. Also ich habe zwei so Fragen, die dich ein bisschen ins Schaukeln bringen. Und die dritte wird dich richtig entblößen, weil es mal wieder komplett gelogen. Also, die erste ist, ich fange mal langsam an. Was war denn der Anlass für die Party?
Einfach nur, dass ich sturmfrei hatte, wie ich gesagt habe.
Okay, alles klar. Und was war das für ein Spiel? Woher kannten wir das? Wer hat uns das so gezeigt?
Niemand. Das ist einfach so aus unserem Freundeskreis halt entstanden, entsprungen. Also woher soll ich wissen, wo das irgendwo angefangen hat?
Wie
also,
hieß das nochmal?
Schnick, Schnack, Schnuck miteinander zu spielen.
Ach so,
ist
nur
ja,
Schnick, Schnack, Schnuck, ja. Okay. Und der Verlierer muss trinken.
Ja, das ist ja so, also einfacher geht's ja wohl nicht mehr. Ein einfacheres Trinkspiel kann man sich halt mit 18 auch nicht ausdenken. Also man will ja auch einfach trinken, deswegen braucht man auch keinen Anlass dazu.
Okay. Und jetzt so ging's ja in der Folge, auch als du dir die Notizen gemacht hast, da stand ja in deinem Heft so Zigaretten, vielleicht auch so die Brücke zu anderen Drogen. Da ist natürlich jetzt, wenn man sich eine Lüge ausdenken müsste, der Weg, so eine Geschichte zu erzählen, die komplett aus der Nase gezogen sein kann, aber vielleicht sind da ja auch sogar wahre Elemente drin, aber ist ja jetzt nicht weit, einfach sich thematisch, wenn man eh nichts weiß, worüber man erzählen will, kann, weil man muss ja lügen, ist der Weg ja nicht weit. Hast du gelogen? Hast du dich hier thematisch angepasst?
Ich dachte mir schon die ganze Zeit gerade, wann kommt die Frage? Du willst einfach nur ein Statement ablassen. Deswegen, also nein, ich habe nicht gelogen. Es ist eine wahre Geschichte und wir werden das auch im Punktestand nächste Woche sehen. Keine
wer gelogen
Fragen.
Hat, wer gelogen hat, meinst du?
Du hast keine
ja,
weiteren
also,
Fragen.
Ja, also wer mal wieder 2-1 wäre die richtige Wahl. 2-1 für Sebastian wäre die richtige Wahl, wenn ihr mich wählen würdet.
Wählt Johanna Sophie. Wählt Johanna Sophie als Meisterin des Paulanergartens. Wir müssen auch irgendwie so ein Alias machen.
Ja, da
gibt's
irgendwann eine Siegerehrung.
Genau, mit so einer Krone oder so einer Bierkrone und irgendwie der Gewinner. Ja, irgendwas müssen wir uns ausdenken.
Naja, bis wie viel geht's? Also jetzt steht's dann bald 2-1 für mich.
Best of 5? Oder wie geht es nochmal?
Best of 5 immer, ja. Dann ist bald schon vorbei das erste Match. Ja, aber wir können immer Best of 5 machen.
Mhm. Okay.
Okay, also wer als erstes 3 gewinnt, der gewinnt.
Ja.
Und was, das dürft ihr sehr gerne, vielleicht machst du mal deine Insta-Umfrage.
Ja, ich mach mal eine Umfrage, lasst uns auf jeden Fall Feedback.
Oder der Verlierer muss irgendein dummes TikTok machen.
Oder irgendwas Witziges machen. Ja, mal gucken, wir werden schon was herausfinden.
Ihr könnt ja mal Vorschläge unterbreiten.
Und ihr könnt jetzt vor allem hier auf Spotify direkt eingeben und abstimmen, wer von uns beiden wohl gelogen hat. War es Sebastian mit seiner Helmgeschichte oder Johanna mit ihrer...
Muss ihr nochmal auf den Zettel gucken?
Mit ihrer Pfeffi-Geschichte.
Was habe ich doch mal erzählt?
Nee, musste ich gar nicht.
Also, das Getränk ist leer.
Ja.
Geredet haben wir auch genug.
Für mich privat persönlich war es jetzt genug.
Oh, das war auch süß. Jemand hat privat persönlich geschrieben.
Ja, in die Kommentare.
Ich finde euch privat persönlich sehr cool.
Wenn wir so Insider zusammen haben mit euch.
Ich hoffe, so. Da kommen noch ganz viele dazu.
Ja, ich hoffe auch. Und deswegen freuen wir uns ganz arg auf nächste Woche und danken euch sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Bewertet den Podcast hier, das hilft uns super arg. Viel mehr Leute hören den Podcast, als sie ihn bewerten. Also lasst unbedingt mal eine Bewertung da. Folgt uns auch gerne auf Spotify. Das zeigt uns, ja, dass ihr den Podcast mögt und dass wir weitermachen sollen. Und dann, es hat Spaß gemacht.
Nächste Woche geht's auf jeden Fall nochmal weiter.
Nächste Woche geht's weiter.
Da hören wir uns wieder. Deswegen, grüß dich.
Grüße.
Baba.
Wenigstens dieses Mal regulär. Tschüssi.
Ciao.
Du?
Ich?
Nee, das ist ja beides Mal du.
Aber wenn ich jetzt du...
Ich? Nee.
Du, ich, etc.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.